Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil. Jeder kennt es. Aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit. Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen. Aber das will wenig besagen, denn jeder weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann. Mitunter kann sie aber auch wie ein Augenblick vergehen, je nachdem, was man in dieser Stunde erlebt. Denn Zeit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen.
Oh, wie schön.
Oh.
Oh. Hallo und willkommen zurück. Wir sind die drei Lesezeichen und wir freuen uns sehr, dass ihr zu unserer letzten Jahresabschlussfolge eingeschaltet habt. Heute ist es ein bisschen vorweihnachtlich bei uns. Wir haben zusammen ein schönes Kinderbuch ausgepackt, nämlich Momo von Michael Ende. Und wir freuen uns sehr, das gleich mit euch zu besprechen.
Genau, und Svenja, Judith und ich, wir trinken natürlich Glühwein, passend zur Vorweihnachtsstimmung und haben auch noch ein paar gute Buchtipps für euch vorbereitet, wenn ihr noch das ein oder andere Geschenk sucht oder vielleicht auch selbst für die Feiertage noch gerne irgendwas lesen, Besonderes lesen möchtet, dann haben wir auf jeden Fall ein paar Ideen und Anregungen für euch später noch. Aber jetzt starten wir erstmal mit Momo, würde ich sagen.
Genau. Wie jedes Mal sprechen wir ein bisschen vorher über den Autor und den Inhalt, obwohl ich glaube, wir zu Momo jetzt echt nicht so richtig viel sagen müssen. Ich freue mich total, dass wir uns für das Buch entschieden haben. Mir ist jetzt wieder aufgefallen, wie gern ich Momo mag und wie schön ich dieses Buch finde. Deswegen freue ich mich sehr, da gleich drüber zu sprechen. Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte, wie der komplette Titel ist. Er wurde von Michael Ende geschrieben, auch das vermutlich keine Überraschung für irgendjemanden. Und zwar 1973, also es ist Jim Knopf erschienen und vor der unendlichen Geschichte. Weltweit wurde es viele Millionen Mal verkauft und ist, ich glaube, nach der unendlichen Geschichte allerdings das erfolgreichste Werk von Michael Ende. Um was geht in Momo? Momo wird oft beschrieben als ein urbanes Märchen, wenn man das gleich so sagen kann. Es geht um ein kleines Mädchen, das heißt Momo. Die lebt, niemand weiß so genau, woher sie gekommen ist, aber sie wohnt in so einem Amphitheater in der Nähe von einem kleinen Städtchen und wird da irgendwie von dem kompletten Dorf betreut und hat da viele Freunde in dem Dorf. Und eines ihrer großen Talente ist, dass Momo so gut zuhören kann. Ein Zitat dazu, oder Momo wird beschrieben so: Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder eine unentschlossene Leute auf einmal genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Also Momo findet ganz viele Freunde und alle hängen da bei ihrem Amphitheater rum. Und irgendwann ja so.
Ja, alles gut.
Ja. Und irgendwann wird es dann aber das harmonische Leben, das sie sich da so aufgebaut haben, fallen Schatten darüber, denn die grauen Herren kommen. Und die grauen Herren wollen quasi alle dazu bringen, Zeit zu sparen. Also sie versprechen den Leuten, ihr müsst nur effektiver und effizienter sein in dem, was ihr tut, dann ist es so, so wichtig, Zeit zu sparen. Momentan vertrödelt ihr Zeit total mit irgendwie unnützen Dingen, keine Ahnung, ihr geht eure kranke Mutter besuchen oder habt einen Wellensittich oder ich glaube, da gibt es mir einen Friseur, du hast einen Wellensittich, was willst du mit dem? Das ist voll die Zeitverschwendung. Und sie versprechen eben, ihr müsst diese Zeit jetzt sparen und dann könnt ihr später was Vernünftiges damit anfangen und euer Leben leben. Aber eigentlich wollen die grauen Herren die Zeit natürlich für sich selbst. Das erzählen sie nur niemandem. Momo kommt ihnen auf die Schliche und dann kommt es am Ende zum großen Showdown, wo auch noch eine Schildkröte und Meister Hora drin involviert sind. Aber selbstverständlich geht alles gut aus. Und Momo rettet die Welt und bringt an die Zeit zurück. Und ich habe mich total wirklich gefreut, dass wir das wieder ausgegraben haben. Und bin sehr, sehr gespannt von euch zu hören, was ihr denn so damit verbindet mit dem Buch.
Ich glaube, für mich war es total spannend, weil es das erste Mal war, dass ich selbst das Buch gelesen habe. Ich kenne es tatsächlich aus dieser klassischen Vorlesevariante, weil es mir von meiner Mutter vorgelesen wurde. Ich kann ehrlich gesagt nicht genau definieren, wie alt ich da war, aber wahrscheinlich so 5 oder 6, 7 maximal, denke ich mal so um den Dreh. Und habe damals dann die unendliche Geschichte selbst gelesen, aber Momo eben nie. Und das heißt, es war meine erste Leseerfahrung. Und ich habe das Buch verschlungen. Ich habe mich sehr gerne daran erinnert und fand, ja, es war einfach so ein totales Kindheits-, Jugend-, ja, irgendwie zurück in der Vergangenheit schwelgen und gleichzeitig trotzdem so was super Philosophisches, was dieses Buch dann wieder mitbringt. Und ja, ich war überrascht, wie sehr es mich zum Nachdenken angeregt hat, ehrlich gesagt. Also am Anfang dachte ich so, ach ja, so eine entspannte Kinderbuchlektüre, was es aber schon natürlich war. Also es ist schön zu lesen, aber jetzt trotzdem nicht flach. Also ich hatte das Gefühl, man ist trotzdem immer wieder so, ah, okay, stimmt und interessant und ja.
Ich glaube aber, das macht auch das perfekte Vorlesebuch aus. Es soll ja auch was für die Eltern noch drin stecken. Als Kind hast du sicherlich diese vielen Schichten entziffert. Und deswegen kann man es eben, wie gesagt, auch als Erwachsener noch sehr gut lesen. Ich muss sagen, ich habe es jetzt zum zweiten Mal gelesen. Also ich habe es auch irgendwann als Jugendliche von meiner Mama bekommen. Und habe es dann noch mal gelesen, als ich im Schüleraustausch in Frankreich war, weil da war es eines der wenigen deutschen Bücher, die es in der Bibliothek gab. Und dann habe ich mich damals an Momo gehalten und es ist ja keine schlechte Wahl. Und ja, eigentlich kann ich mich Lea nur anschließen. Es ist eine total schöne vorweihnachtliche Lektüre, weil man kann es sich so entspannt zurücklehnen und kommt trotzdem ein bisschen in so eine sentimentale Stimmung, würde ich sagen.
Ich finde es total schön. Für mich steht so ein bisschen auf einer Linie. Ich liebe auch den kleinen Prinzen sehr. Und ich finde, die passen so alle in eine Kategorie, weil irgendwie sind die Bücher halt alle total zeitlos und eigentlich sehr, sehr simpel geschrieben, so dass sie halt sehr zugänglich irgendwie sind, eben auch für Kinder. Also die können halt auch Kinder lesen und schon irgendwie was rausziehen.
Ja, und wir haben eine weibliche Protagonistin. Ich habe dann kurz gedacht, so voll interessant, also aus einer bisschen feministischen Perspektive, aber ich dachte, auch ungewöhnlich eigentlich für die Zeit, in der das Buch erschienen ist, dass es ein, also ein Momo ist eben ein Mädchen, die Protagonistin in so einem Kinderbuch ist, weil bis heute ist es ja so, dass es meistens, ich sag mal, im schlimmsten Fall den, was heißt jetzt im schlimmsten Fall, das ist ja auch falsch ausgedrückt, aber dominanterweise den blonden, weißen Prinzen gibt, der auf dem weißen Pferd angereiten kommt und die Prinzessin rittet, die irgendwie passiv ist und entweder geschlafen hat oder sonst irgendwas gemacht hat. Und das ist, finde ich, schon schön, dass irgendwie in dem Buch das eben ganz anders ist und Momo eben auch viel repräsentiert, was nicht so klassisch man vielleicht mit so einem kleinen Mädchen verbinden würde.
Ich würde auch, dass sich das gewandelt hat. Ich habe jetzt an einem Sammelband ja mitgeschrieben zu feministischer Pädagogik und da gab es auch ein paar Kapitel zu Literatur und Kinderbüchern und sowas. Und da gibt es heute schon ganz andere Kinderbücher, wo auch sonst so mehr versucht wird, die Diversität unserer Gesellschaft abzubilden. Also, dass dann auch irgendwie Kinder zwei Papas haben oder dass da Migranten
im Kinder. Ich glaube, ich muss einfach mal im Buchladen in diese Abteilung gehen. Also ich hatte jetzt auch wirklich so das Bedürfnis, ich habe gedacht, oh, mal wieder Tintenherz ausgraben. Irgendwie Cornelia Funke, ich bin ja so ein Cornelia Funke-Fan.
Auch oder eine Protagonistin.
Ja, stimmt. Ja, Leute, hey. Ja, oder also ne, irgendwie viele Sachen, die ich gerne gelesen habe, einfach eher, glaube ich, jetzt in einem nicht so Kinderalter, sondern Jugendalter, so richtig an Kinderbücher, muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht so krass viele Erinnerungen. Also schon so an ein paar, aber ich habe mir dann überlegt, so richtig die allerersten Bücher, könnt ihr euch daran erinnern, was eure Eltern euch oder eure Großeltern oder Tanten oder wer auch immer euch irgendwie vorgelesen habt? Erinnert ihr euch was?
Also bei mir auf jeden Fall Astrid Lindgren.
Ja, also das, die Kinder von Bullabü.
Meine Oma hatte die Kinder von Bullabü und meine Eltern haben uns jeden Abend vorgelesen und da gab es dann auch Michel und Carlsson vom Dach und eben Ronja Räubertoch und die Brüder Löwenherz und dann Ottfried Preußler, der Räuber Hotzenplotz, sowas. Also und da waren wir doch auch alle recht klein.
Aber wie witzig eigentlich, dass wir alle, weil ich meine, die Bücher sind ja schon älter. Aber glaubt ihr, das ist, weil, weiß ich nicht, vielleicht haben unsere Eltern gedacht, oh, das haben wir damals gelesen, als wir Kinder waren. Müssen unsere Kinder jetzt auch lesen?
Ich glaube schon, dass manches davon richtige Klassiker sind, weil, also ja, zum Beispiel Ottfried Preußler, weiß ich, hat meine Mama auch schon gern gelesen, für sich. Ich glaube, eins ihrer Lieblingsbücher ist irgendwie Krappert. Und die wurden uns dann wieder vorgelesen und dann meine Schwester ist ja 14 Jahre jünger, ihr wieder und die werden auch bis heute noch in Grundschulen vorgelesen. Also das ist einfach so, sind so klassische, vielleicht deutsche Kindergeschichten, wenn man das sagen kann.
Ja, stimmt.
Aber schön, wenn die irgendwie, also ich meine es ja total schön, wenn die bleiben. Gerade so Geschichten wie Momo, okay gut, es fällt einem auf, so da hat jetzt niemand ein Smartphone. Aber im Großen und Ganzen ist es ja trotzdem total zeitlos. Also ich meine, weißt du, das könnte ja auch einfach ein Detail sein, was die halt, was da halt nicht mit erwähnt wird, so. Ne? Aber gut,
wenn wobei tatsächlich es ja spannend wäre, was, also ob Kindern sowas auffällt heute. Also keine Ahnung, ob Kinder, weißt du, dann fragen so, ja, aber wieso haben die dann kein Handy benutzt oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe leider nicht so viel im Moment so Zugang zu Kindern in einem Alter, wo man vorlesen würde.
Aber würdet ihr sagen, dass ihr darüber nachgedacht habt? Weil ich habe ja auch nicht darüber nachgedacht, dass es eigentlich total komisch ist, dass Ronja mitten im Wald in irgendeiner Burg wohnt und dass sie sich nur einmal im Jahr waschen und dass sie dann über irgendwelche Gräben hüpfen oder so. Oder dass Kasper und Seppel einfach so in den Wald gehen und dann ist das so ein Räuber und der klaut die Kaffeemühle. Was ist denn eine Kaffeemühle? Das kannte ich auch nur noch von meiner Oma. Also... Ja, ja, stimmt. Ich weiß,
vielleicht ist das tatsächlich dann, auch dann nicht. Für die Fantasie, die ja am Ende da irgendwie das Entscheidende ist und man sich die Sachen irgendwie ausmalt, vielleicht ist es tatsächlich überhaupt nicht relevant, ob das jetzt real irgendwie in die eigene Gegenwart und Wirklichkeit passt oder halt völlig fiktiv aus einer anderen Zeit halt rausgerissen ist oder so. Wahrscheinlich ist es
ja. Man hat halt dann irgendein Bild.
Also ich glaube... Ich meine, Momo finde ich hier außer Konkurrenz statt, weil es wäre schon echt traurig, Momo zu bewerten und am Ende.
Ja, ja. Also, ich würde sagen, wir stoßen einfach mit unserem wunderbaren Glühwein auf dieses tolle Buchart und wünschen allen beim Vorlesen, nochmal lesen oder einfach nur in Erinnerung schwelgen viel Spaß, weil Momo ist definitiv was, was man immer wieder ausgraben kann aus dem Bücherregal und egal ob jung oder alt. Lesen, glaube ich.
Oder einfach mal wieder durchblättern. Ja. Es gibt ja auch Illustrationen und es ist auch diese Ausgabe hier einfach super schön. Also, ja, macht Freude.
Und ich finde es, ja, und ich finde es gerade jetzt echt perfekt. Gerade irgendwie, jetzt kommen die Feiertage und so und die sehen halt einfach anders aus dieses Jahr, als man sich wünschen würde, wahrscheinlich. Ich glaube, auch da ist das Buch eine willkommene Ablenkung. Aber apropos Feiertage, mein Gott, diese Überleitung. Okay, Weihnachten kommt, damit müssen auch Geschenke verteilt werden, oder nein, müssen nicht, aber man freut sich ja über Geschenke, man freut sich, Sachen zu verschenken. Bücher sind selbstverständlich das perfekte Geschenk, deswegen hat jeder von uns jetzt nochmal 2 Geschenkempfehlungen, Buchtipps
und aus diesem Jahr mitgebracht. Und nicht bestellen, sondern lokale Buchshops unterstützen, bitte, an alle da draußen, bitte, bitte, bitte sorgt dafür, dass unsere Läden überleben. Und geht, wenn ihr Christmas-Shopping macht, dann ja, Nachhaltigkeit und so, ne? Und ja.
Da kann man auch online bestellen in vielen kleinen Buchläden, auch in den ganzen individuellen. Da muss man dann Corona-technisch noch nicht mal unbedingt in die Stadt, sondern kann sich liefern lassen.
Und noch eine Sache sollte man vielleicht anfügen, das sind alles Bücher, die wir 2020 gelesen haben.
Ja.
Also die sind nicht alle dieses Jahr erschienen, aber es waren alles Bücher, die wir dieses Jahr entdeckt haben und die wir einfach toll und lesenswert fanden und die wir jetzt gerne mit euch teilen möchten.
Ich habe 2 sehr unterschiedliche Sachen und zwar einmal ein eher so Sachbuch, würde ich sagen, aber Populärwissen, naja, nicht populär, egal, ein Sachbuch. und zwar heißt es Sprache und Sein von Kübra Gümüşsay und es beschäftigt sich damit mit der Frage, wie können wir frei sprechen? Und ich würde es allen Leuten empfehlen, die sich mit Sprache gerne auseinandersetzen, die vielleicht auch gerne nicht nur Bücher lesen, sondern auch sich mit Journalismus ein bisschen auseinandersetzen, Nachrichten gucken und natürlich auch ein feministisches Interesse vielleicht auch haben und den feministischen Aspekt, den inklusiven Aspekt von Sprache gerne besser verstehen wollen, denn das macht Kübra ganz, ganz toll und sie führt einen irgendwie an verschiedene Debatten, die wir gerade haben, wie Hate Speech und ganz viel Hass einfach, der sowohl in sozialen Medien als auch im Journalismus als auch auf der Straße einem so begegnet. Sehr spannend und sehr verständlich und gut zu lesen. Also für alle, die dafür ein Interesse haben, das wäre ein klassisches Geschenk zum Beispiel für meine Mama. Aber vielleicht habt ihr jemand anderen, dem ihr das gerne schenken möchtet oder ihr habt selber Lust drauf. Und das zweite ist, apropos Fantasy, nicht für Kinder, sondern eher für Eltern. Oder Eltern oder irgendwie eure Freunde. Es heißt Das Lied des Achilles und ist von Madeline Miller. Es ist also schon älter, also nicht jetzt aktuell raus erschienen. Es geht um griechische Mythologie, aber neu interpretiert. Also jeder, der irgendwie auf antike Sagen steht, aber das Ganze mal in einer neuen Interpretation lesen möchte, Es geht um die Geschichte von Achilles, und aber nicht so, wie man die vielleicht normal kennt, ein Held und Helena und so weiter, die ganze alte Geschichte und ein bisschen langweilig, sondern am Ende geht es um eine Liebesgeschichte zwischen Achilles und Patroklos. Also, ja, mal was Neues, würde ich sagen. Griechische Mythologie 2.0. Wer auf sowas Lust hat, der ist mit diesem Buch auf jeden Fall gut aufgehoben. Wer die feministische Variante davon möchte, es gibt auch von der gleichen Autorin das Buch Circe, was ich auch sehr empfehlen kann, was die Geschichte von Circe eben auch aus einer neuen weiblichen Perspektive erzählt und sehr, sehr spannend gemacht. Also beides sehr gerne gelesen und meine zwei Tipps für Geschenke oder sich selbst, je nachdem.
Ja, die beiden Bücher, die ich mitgebracht habe, liegen ziemlich weit auseinander, sowohl geografisch als auch zeitlich. Das erste ist eine Neuerscheinung, tatsächlich dieses Jahr erschienen. Und es hat in den letzten Monaten für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, weil es hat den Deutschen Buchpreis gewonnen. Und da wollte ich mir dann natürlich erstmal selbst ein Bild machen und habe mir gerade eben Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber, durchgelesen. Und ich muss sagen, ich bin immer noch total begeistert. Worum geht es? Also ganz kurz gesagt, es geht um Anne oder Annette Beaumanoir und sie ist eine französische Resistance-Kämpferin. Das heißt, zuerst kämpft sie zusammen mit ihrer Familie dafür, dass jüdische Familien oder jüdische Kinder vor allem vor den Nazis gerettet werden. Und später kämpft sie dann für die Unabhängigkeit Algeriens, also als Französin, aber für Algerien. Und damit tritt sie dann den Franzosen auch so ziemlich auf die Füße und wird dann auch verurteilt und flieht dann ins Exil. Und genau, man folgt eigentlich so ihrem Leben, dass sie wirklich komplett diesem Freiheitskampf widmet und dem auch alles andere unterordnet. Und ich finde, das Buch ist einfach wunderbar erzählt, auch sehr schonungslos. Also Anne Weber hält auch ihre Kritik nicht zurück. Manchmal spielt sie auch mit Ironie. Und gleichzeitig merkt man aber, wie sehr sie diese Frau bewundert. Und sie schafft einfach ein Bild von einer sehr starken Frau. Und besonders begeistert hat mich auch, dass das Ganze als 200 Seiten langes Gedicht ist, also ein episches Gedicht. Und trotzdem hat es total viel Energie und Witz, aber auch Tiefgang. Also eigentlich bringt es alles mit. Und man merkt auch auf so ziemlich jeder Seite, dass Anne Weber, also wie ich in meiner Recherche herausgefunden habe, lebt sie auch selbst in Paris und ist Übersetzerin, eine große Frankreich-Liebhaberin ist. Also sie liebt die Sprache und die Kultur und das lässt sie einfach immer einfließen und das hat mir auch ein bisschen Fernweh bereitet, muss ich sagen. Also wer über die Feiertage vielleicht sich doch lieber in den Süden Frankreichs träumen möchte oder so, der sollte sich dieses Buch kaufen oder es einfach verschenken. Genau. Und ja, für meinen zweiten Buchtipp gehen wir von Frankreich in die USA. Überraschung. Und zwar nach Brooklyn. Als Amerikanistin dachte ich, ich muss noch ein amerikanisches Buch mitbringen, beziehungsweise einen großen amerikanischen Klassiker, und zwar Betty Smiths A Tree Grows in Brooklyn. Also ein Baum wächst in Brooklyn, heißt auch auf Deutsch genau so. Und das ist schon 1943 erschienen. Und ich habe Anfang des Jahres dieses Buch zum ersten Mal gelesen und es ist wirklich einer meiner absoluten Favoriten 2020 gewesen. Und ja, es geht um Francie und ihre Familie und es ist so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, also so ein Bildungsroman. Das Ganze spielt Anfang des 20. Jahrhunderts und es geht darum, dass diese Probleme der Arbeiterschaft in Brooklyn aufgezeichnet und nachgezeichnet werden und wie sie gegen diese Armut vor allem ankämpfen und wie sie versuchen, dann doch durch Bildung, durch viel Lesen, durch regelmäßiges Aufsuchen der Stadtbücherei dort, sich daraus zu arbeiten. Und das ist einfach so eine sehr herzerwärmende Geschichte. Und ja, für mich war, glaube ich, wirklich der schönste Teil, dass eben diese Hauptperson Francie auch selbst so eine Leseratte ist. Und sie dann nach und nach für sich so Sprache und Fantasie entdeckt. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch das Buch. Und deswegen würde ich das eigentlich jedem empfehlen, der sich selbst so als Bücherwurm bezeichnen würde. Und wenn ihr so jemanden kennt oder selbst so jemand seid, dann seid ihr richtig mit diesem Buch unterwegs.
Das sind echt großartige Tipps. Ich habe gerade mentale Notizen gemacht und dachte, ja, ich brauche das für meine Oma. Sehr gut. ja, dann mache ich mal weiter. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, es tut mir leid. Eines meiner zwei Bücher wurde auf meinem Mann geschrieben. Ich merke, ich breche damit so ein bisschen.
Oh, ich glaube, das war unterbewusst eigentlich.
Ich glaube, ich habe mich bewusst gemacht, aber schön, dass es ja, so, okay.
Ich dachte gerade, oh, wie schön, denn alle Bücher sind von Autorinnen geschrieben und dachte ich, oh nee, Mist. Das eine ist nicht, was es nicht schlechter macht. Also das erste Buch, das ich empfehlen würde zum Verschenken oder auf jeden Fall selber lesen, ist auch das Buch unserer ersten Podcast-Episode. Und zwar ist das Herkunft von Sascha Stanisic. Und ich lege es allen Menschen ans Herzen, die sich auch nur im Entferntesten mit dem themenkomplexen Flucht und Migration beschäftigen wollen oder vielleicht sich so ein bisschen mit beschäftigen, aber eigentlich soll dieses Buch jede Person in diesem Land lesen, weil er so eindringlich sein Leben beschreibt und sehr, sehr viele Themen dabei berührt, die hochaktuell sind, aber einfach einen unfassbar schönen Schreibstil hat und das ist großartig zu lesen. Wer eine genauere Aufführung des Inhaltes haben möchte und unsere Bewertung, dem sei geraten, die erste Podcast-Folge nochmal anzuhören. Da gehen wir ganz intensiv drauf ein, aber es ist auf jeden Fall echt ein super Weihnachtsgeschenk oder Geschenk. Und mein zweites Buch ist von einer irischen Autorin und zwar meiner aktuell liebsten irischen zeitgenössischen Autorin von Sally Rooney, die auch noch recht jung ist. Ich glaube, die ist noch keine 30, ehrlich gesagt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Genau. Und zwar möchte ich allen wärmstens empfehlen das Buch Normal People. Ich glaube, auf Deutsch ist es normale Menschen übersetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, ich glaube, es ist gerade als Übersetzung erschienen.
Ja, ich glaube, genau. Ja, ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, wunderbar. Dann könnt ihr es auch Menschen um euch herum schenken, die vielleicht dem nicht so gut Englisch sprechen oder nicht so gerne Englisch lesen möchten. Eigentlich ist das Buch oder die Handlung recht simpel. Es ist auch ein Coming-of-Age-Roman und erzählt so ein bisschen, verfolgt so ein bisschen das Leben von zwei jungen Menschen, angefangen zu ihrer Schulzeit, über ihr Studium bis hin zum jungen Erwachsenen-Dasein. Die sind immer mal wieder ein Paar und dann irgendwie nicht mehr, aber können irgendwie doch nicht so richtig kommen, nicht so richtig voneinander los. Und es ist einfach so wahnsinnig schön geschrieben. Sie hat eine unfassbar tolle Art, Beziehungen und Beziehungsgeflechte zu beschreiben, ohne so viele Worte darum zu machen. Sie hat einen sehr speziellen Stil, um Gespräche oder Dialoge zu schreiben. Und trotzdem finde ich es insgesamt sehr zugänglich. Also auch das würde ich jetzt vermutlich eher empfehlen für junge Erwachsene zum Lesen. Aber selbstverständlich hat das natürlich auch kein Alterslimit. Ja, ich würde mal sagen, wir haben uns gegenseitig inspiriert und hoffentlich auch andere Menschen inspiriert für die perfekten Geschenke. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, zugehört habt, euch habt inspirieren lassen, hoffentlich. Wir freuen uns schon sehr auf die Folge, die das neue Jahr einläuten wird. Und zwar lesen wir im Januar Quality Land.
Hey! Noch ein Highlight von, wobei bei mir war das 2019, aber ja, trotzdem.
Aber Teil 2 habe ich jetzt
Teil 2 2020 gelesen. Definitiv, ja. Also.
Auf jeden Fall auch eine Empfehlung für triste Wintertage.
Ja, definitiv. Ja.
Cool, dann rutscht gut ins neue Jahr, passt auf euch auf und wir freuen uns auf 2021. Es kann nur besser werden.
Weihnachten, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Jahr.